dass ich mit ein paar Menschen so zusammen war und dann gab es eine Person und die war in einer Disziplin, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ich glaube, sie konnte ganz hervorragend schreiben. Also irgendwas konnte sie ganz besonders gut. Und aufgrund dieser Gabe ist sie so herausgestochen. Also es war wirklich, sie war brillant da drin. Und dann wurde sie gelobt und das Augenmerk fiel so ganz auf diese eine Person. Und dann hatte ich so bei mir gedacht im Traum, Mensch, eigentlich kannst du das auch, du kannst auch schreiben. Also bist da drin jetzt nicht schlecht, eigentlich bist du recht gut da drin. Aber ich wusste in dem Vergleich, ich bin nicht brillant. Ich bin recht gut, aber ich bin nicht brillant darin. Und ich wusste im Vergleich zu dieser Person, die so herausstechend war in ihrer Gabe, falle ich gar nicht auf. Und dann habe ich im Traum in mir so diese Tendenz verspürt, auf mich aufmerksam zu machen und irgendwie den Leuten, die so um uns rum waren, so zu sagen, ich kann das auch ganz gut, weil man ja so hinten runtergerutscht ist, weil es diese Person gab, die so brillant war und jeder hat das gesehen, diese herausragende Gabe von ihr. Und in mir war so, eigentlich wollte ich, dass man das auch sieht, dass ich das ganz gut kann und wollte mich so mitteilen und wollte Beachtung finden. Und habe es dann aber gelassen. Und als ich aufgewacht bin, habe ich gedacht, wir wissen ja, dass Gott durch Träume auch zu uns spricht. Und für mich war es, dass ich dachte, das ist ein Traum, den sollte ich mal nicht so gleich zur Seite schieben, sondern nochmal genau anschauen. Und dann habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass so Reaktionen in einem, dass man manchmal gerne auf sich aufmerksam machen will, dass man gerne wahrgenommen werden will, dass man gesehen sein will oder beachtet sein möchte. Kennt das jemand von euch?
Ja.
Alle seid ihr so heilig. Also, ich kenne das, dass man gerne beachtet werden will. Und ich habe gedacht, eigentlich ist es gar keine Sünde, dass wir Beachtung haben wollen oder dass wir Aufmerksamkeit haben wollen oder dass wir wahrgenommen werden wollen. Die Frage ist nur, wovon holen wir uns die Aufmerksamkeit? Und mir fiel ein Bibelvers ein, der mich immer wieder so begleitet und der immer wieder zu mir spricht, aus 1. Mose Kapitel 16, Vers 13. 1. Mose 16, 13. Da steht, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich wusste, ganz egal, ob ich von Menschen wahrgenommen werde, ob ich von Menschen Beachtung bekomme, ob ich Lob und Anerkennung von Menschen bekomme, ob ich gesehen werde von Menschen oder nicht, eins kann ich immer wissen und kannst du immer wissen, du bist gesehen von Gott. Egal, ob du etwas gut kannst, nicht gut kannst oder herausragend kannst, spielt für Gott keine Rolle. Du bist gesehen von Gott. Du bist gesehen von Gott. Und vor Gott müssen wir nicht auf uns aufmerksam machen, weil er ist aufmerksam auf dich. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Und ich glaube, es ist für uns wichtig, dass wir uns auch da nicht in so einen Vergleich reinstellen und sagen, wo stehe ich und kriege ich Beachtung oder nicht, weil von Gott hast du alle Beachtung. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Und das finde ich so eine wichtige Wahrheit. Und ich glaube, dass es wichtig ist, das ist ja wirklich eine Tatsache, es ist so, dass diese Tatsache ein ganz fester Bestandteil unseres Lebens wird, dass wir ganz fester drin werden, gewisser drin werden, dass wir Beachtung finden bei Gott, dass wir gesehen sind von Gott. Weil es wird unser Verhalten auch anderen gegenüber ändern. Denn dann werde ich das, was ich gerne hätte, an Beachtung und Aufmerksamkeit nicht bei Menschen suchen, sondern bei Gott suchen. Und dann werde ich Lob und Anerkennung und Bestätigung bei Gott suchen und nicht bei Menschen suchen. Und es ist wichtig für uns, weil Menschen können dich sehen oder sie können dich nicht sehen. Aber Gott sieht dich immer. Gott sieht dich und er kennt dich. Und es ist nicht schlecht, wenn ein Mensch uns lobt. Das ist ja, baut uns auch auf, das ist auch was Schönes. Aber es macht einen Unterschied, ob wir abhängig sind von dem Lob von Menschen oder Anerkennung von Menschen. Ob uns das definiert, ob das mein Wesen bestimmt. Und Menschen sind nicht gemacht, um dich zu bestimmen oder dir zu sagen, wer du bist, sondern Gott alleine ist der, der dir sagt, wer du bist. Und das ist, worum es geht. Und Jesus ist der, der dich sieht. Und ich glaube, wenn wir fest sind, da drin zu wissen, Gott sieht mich und Gott liebt mich und ich um diese Liebe und Aufmerksamkeit Gottes weiß, dann werde ich es erstens nicht bei Menschen suchen und ich werde anderen auch ihre herausragende Gabe gönnen können. Ich kann mich dafür freuen, weil ich weiß, ich falle nicht hinten runter, Gott sieht mich. Mit dem, was ich kann und nicht kann, das spielt keine Rolle, aber ich bin gesehen von Gott. Und ich glaube, dass es für uns wichtig ist, dass wir uns nicht nach dem sehnen, was ein Mensch über mich denkt oder was ein Mensch mir geben kann, sondern dass wir uns darüber definieren und bestimmen lassen, was Gott sagt, wer du bist. Und die Frage ist, was ist dir wichtig? Ist dir das wichtig, dass, was Menschen über dich denken? Ich glaube, das kann man vielleicht nicht immer so sagen, nee, ist mir nicht wichtig, es kommt nur darauf an, was Gott sagt. Wenn man so ganz ehrlich ist, manchmal ist es einem schon ein bisschen wichtig, was Menschen denken. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man so diesen Punkt vor Gott festmacht, dass man weiß, ich will mich nicht um das drehen, was Menschen über mich denken. Denn das, was mir wichtig ist, dem werde ich dienen. Ganz klar, wenn mir wichtig ist, dass die Timnit mich lobt, ja, dann werde ich alles tun, damit ich der Timnit gefalle, dass ich das Lob kriege von der Timnit. Ich werde mich auf sie ausrichten, aber nicht auf Gott. Das, was mir wichtig ist, dem werde ich dienen. Und das ist die Frage, ist uns das wichtig, was Menschen über uns denken? Dass wir Menschen gefallen? Dass wir nach dem sind, was Menschen sagen, wer du bist? Oder ist uns viel wichtiger, was Gott sagt, wer du bist? Und was er über dich denkt? Und ihm zu gefallen, dann ist unsere Ausrichtung eine ganz andere. Weil das, was uns wichtig ist, dem werden wir dienen. Und ich glaube, dass Menschen, wenn Menschen uns beurteilen, dann geht es ganz oft über das, was sie nach außen hin wahrnehmen. Ja, sie sehen, was weiß ich, der ist groß, der ist stark, oder die kann was, die hat eine tolle Gabe, die ist da herausragend. Und wir Menschen sind so, dass wir ganz oft auf das gucken, was wir vor Augen haben. Oder was wir hören von Menschen, ja? Wir sind so getrimmt. Mit unseren Augen sehen wir Menschen und wir beurteilen manchmal Menschen danach. Und Gott guckt nicht nach dem, was nach außen hin sichtbar ist. Gott guckt in dein Herz. Es ist viel wichtiger für ihn, dass er schaut, wie ist deine Einstellung, deine innere Haltung. Da geht es nicht zuerst danach, was kannst du gut? Oder wie wirkst du vor Menschen? Bist du wichtig für Menschen? Hast du eine Stellung vor Menschen? Da geht es auch gar nicht so sehr um deine Taten, sondern es geht darum, wie tickt dein Herz. Und das ist, wo Gott genau hinsieht. Und im 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 7, 1. Samuel 16, Vers 7 steht, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. Ich denke mal, dass der Großteil von euch diesen Vers schon das ein oder andere Mal gehört hat. Und manchmal ist es ja so, wenn man einen Vers oft gehört hat, dass ja, man sagt, ja, kenn ich und man tut es zur Seite. Und ich habe mir überlegt, soll ich den mit reinnehmen in die Predigt? Ich habe gedacht, ja, weil er drückt genau das aus, was ich sagen möchte oder was ich denke, was Gott uns ans Herz legen möchte, dass wir das wissen. Weil es genau das ist, der Mensch guckt auf das, was vor Augen ist. Aber Gott guckt ins Herz. Und Gott ist wirklich der Herzenskenner und er ist wirklich der dich kennt. Er weiß alles über dich. Er weiß alles, was in deinem Herzen ist. Gutes, Schlechtes, alles. Er kennt dich. Darauf schaut Gott. Und wir wissen, dieser Vers, der steht im Zusammenhang von der Erwählung von David. Und wir wissen, dass damals der Samuel zu Isai kam. Und Isai hat ja viele Söhne. Und ein Sohn sollte zum König gesalbt werden. Und der Isai, ein Mensch, guckt auf das, was vor Augen ist, und er führt seinen ersten Sohn vor. Groß, stark, ja. Stellung in der Familie. Und der Samuel sagt, nein, der ist es nicht, den Gott erwählt hat. Und so kommt ein Sohn nach dem anderen, der Größe nach, ja, der Stellung nach in der Familie. Und der, den Gott erwählt hat, das ist der David, der Jüngste, der Schafhirte, der unter seinen Brüdern eigentlich gar keine Beachtung hatte. Ja, der Mensch sieht, was vor Augen ist, und von Menschen ungesehen, aber gesehen von Gott. Weil Gott wusste, da ist etwas Bewährtes in dem Herzen von dem David. Der hat sich bewährt. Er kannte sein Herz und seine Einstellung und ihn hat er erwählt. Und das ist wichtig für uns, dass wir das wissen, auch dass für uns das Gleiche gilt, dass es nicht darum geht, was ist nach außen hin sichtbar. Bin ich groß in den Augen von Menschen? Habe ich Anerkennung von Menschen? Tue ich das, was Menschen gerne wollen von mir? Oder habe ich eine Stellung in der Gesellschaft, im Beruf, in der Gemeinde, keine Ahnung, egal wo, und uns darüber definieren. Nein, Gott schaut das Herz an. Und Das ist, was Jesus unter die Lupe nimmt. Das ist, was ihm wichtig ist. Und er, auch wenn wir sagen, oh, wir wollen auch geistlich befördert werden, ja? Oder wie der David, der wurde jetzt gesalbt zum König. Wenn wir sagen, oh, wir wollen auf ein neues Level, wir wollen zum Beispiel auch geistlich befördert werden, dann geht es nicht in erster Linie, dann geht es gar nicht darum, dass wir sagen, oh, jetzt müssen meine Leiter mich sehen, wie fromm ich bin, wie heilig ich bin, wie hingegeben ich bin. Was fällt uns noch ein, wie oft ich die Bibel lese oder keine Ahnung. Darum geht es nicht, weil ein Mensch ist nicht der, der dich erwählt. Und ein Mensch ist auch nicht der, der dich geistlich befördert, sondern das macht Gott. Und Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch guckt. Er guckt nicht auf diese Äußerlichkeiten. Gott sieht direkt in dein Herz. Und er kennt deine Einstellung und dein Herz. Er weiß, wo du bewährt bist. Das ist, was vor Gott zählt. Und das ist wichtig. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass unser Fokus nicht auf Äußerem liegt, auf äußerem Schein vor Menschen, sondern auf inneren Werten. Das soll der Fokus sein. Und ein Vers, der mir dazu so einfiel, wo einfach nochmal so dieses äußerlich und innerlich gegenübergestellt wird, finden wir in Römer 8, Römer 8, Verse 28 bis 29. Römer 8, 28 bis 29 steht, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Wie stark! Und hier wird einfach nochmal eingegangen auf dieses äußerlich und innerlich. Wir wissen, ein Jude wird nicht dadurch ein Jude, weil er beschnitten wird, sondern ein Jude wird ein Jude, weil er durch die Blutslinien etwas reingeboren wurde. Ja? Sein inneres Wesen, seine Genetik ist so gemacht. Dadurch ist er ein Jude. Und die Beschneidung ist ein äußeres Zeichen der Frömmigkeit für den Juden, ein sichtbares Zeichen. Und wir erinnern uns an den Vers, der Mensch guckt auf das, was sichtbar ist. Es ist ein äußeres Zeichen der Frömmigkeit, aber sagt noch nichts über sein Herz aus. Es sagt nichts über seinen Charakter aus. Es sagt nichts über seine Herzenseinstellung aus. Und Jesus sagt, das, worum es mir geht, ist nicht, ob du das erfüllst, was religiös ist, und ob du das hast, ob du beschnitten bist, ob du das machst, sondern Jesus sagt, mir geht es darum, ist dein Herz beschnitten? Oh, Römer 2, Verse 28 bis 29, habe ich einen Fehler drin? Römer 2, steht der Vers. Also Jesus sagt, es geht darum, ist dein Herz beschnitten? Dann kann man sagen, was bedeutet denn das, ein beschnittenes Herz? Was heißt das? Und ich habe gedacht, in der Natur, der Darius wird es euch bestimmt besser erklären, als kennt sich aus, aber in der Natur ist es ja auch so, dass man Bäume oder Natur und Pflanzen beschneidet und dass man Seitentriebe abschneidet, die der Pflanze Gesundheit rauben oder sie an dem richtigen Wachstum hindern. Also man nimmt Dinge weg, man beschneidet sie, damit sie in die richtige Form kommen. Und das bedeutet, dass wenn Jesus davon spricht, unser Herz soll beschnitten sein, dann geht es darum, erlaube ich Gott, dass er Seitentriebe von meinem Herzen, Dinge, Einstellungen, die nicht wohlgefällig sind vor Gott, die nicht schön sind, erlaube ich ihm, das wegzunehmen von meinem Herzen, abzuschneiden, abzutrennen. Gott sagt, darum geht es mir. Es geht mir nicht um äußerliche Sachen. Ob du äußerlich beschnitten bist oder nicht, ob du das tust oder nicht, ob du religiöse Frömmigkeit hast oder nicht, sondern es geht mir darum, wie sieht es mit deinem Herzen aus? Das ist, worauf Gott schaut. Und ich finde, dadurch werden wir einfach auch daran erinnert, uns daran zu halten, nicht auf das zu gucken, worauf Menschen gucken, worauf Menschen bauen oder was Menschen über dich sagen, sondern dass wir auch diesen Blick haben, mal in unser Innerstes zu gucken und zu checken, wie sieht es mit meinem Herzen aus? Wie ist meine Herzenshaltung? Wie sieht es mit diesem Unsichtbaren aus? Und dann heißt es, dein Lob kommt nicht von Menschen, sondern kommt von Gott. Wie stark, oder? Wie viel größer? Menschenlob ist gut, ist auch gut, ist erbaut, aber es ist doch nichts im Vergleich zu einem Lob von Gott. Es ist wichtig, dass wir nicht für das Lob von Menschen leben, weil das ist vergänglich. Und es ist immer subjektiv. Der eine findet das gut, der andere findet das gut. Aber wenn Gott dich lobt, das hat ewigen Bestand. Und er ist der, der dich wirklich kennt. Also wenn er dich lobt, dann weiß er, was er sagt. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Und die Frage ist, Reicht uns das, wenn wir von Menschen total ungesehen sind? Reicht uns das? Ist das in Ordnung für uns? Mit dieser Wahrheit zu leben, Gott sieht mich. Reicht mir das? Macht mich das satt? Und ich glaube, Lob und Anerkennung von Menschen ist niemals das, was uns wirklich innerlich satt macht oder was uns das gibt, was unser Herz verlangt. Das kann nur Gott. Das kann nur Gott machen. Und dafür lohnt es sich zu leben. Und Gott schaut, wenn es darum geht, bist du gewachsen, dann geht es darum. Nicht, bist du an deinen Taten gewachsen. Die kommen automatisch, wenn dein Herz verändert ist. Aber es geht darum, ist dein Herz gewachsen? Bist du in der Liebe gewachsen? Und das wird nach außen hin sichtbar. Und dann ist ein Fundament gelegt. Jesus ist der, der wirklich ins Herz schaut. Jeremia 17, 10 steht. Jeremia Kapitel 17, Vers 10. Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Also hier steht, Jesus ist derjenige, der wirklich der die Herzen erforscht, der die Nieren erforscht. Und wenn man mal so guckt, was für eine Bedeutung haben Nieren in der Bibel, dann kommt man auf das, es steht auch für das Innerste und für den Sitz des Gewissens. Also wenn es heißt Herz und Nieren, dann geht es wirklich um dein Innerstes, um deine Einstellung, um deine Haltung. Und das ist, worauf Jesus schaut. Und es ist schön auch zu wissen, wenn du ungesehen bist und selbst wenn wir vielleicht gar keine herausragenden Gaben haben oder wir haben Gaben, jeder von uns hat Gaben, aber vielleicht gibt es immer jemanden, der ist noch so ein bisschen besser als du. Und du denkst, ah, nicht gesehen, nicht aufgefallen. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Und für ihn macht viel mehr aus, was ist in deinem Inneren. In Lukas 16, Vers 15 spricht Jesus zu den Pharisäern und wir wissen, dass die Pharisäer die religiöse Partei war oder die religiösen Menschen waren, denen es ja ganz stark darum ging, nach außen hin vor Menschen groß zu sein. Denen ging es ja ganz stark darum, was sagen Menschen über mich. Und Jesus sagt in Lukas 16, Vers 15, steht, und er, also Jesus, sprach zu ihnen, zu den Pharisäern, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen. Denn was unter Menschen hoch ist, ist ein Greuel vor Gott. Also Jesus sagt zu den Menschen, die religiös sind, ihr rechtfertigt euch selbst vor Menschen. Ihr zeigt eure selbstgerechten Taten. Ihr stellt es an Pranger und zeigt den Menschen, guck mal, wie fromm ich bin, wie toll ich bin. Aber es sagt nichts über deine Herzenshaltung aus und nichts über die Motivation, warum du Dinge tust. Doch, es sagt was aus. Es sagt nämlich das aus, dass es dir nur darum geht, dass du gesehen wirst, aber nicht um das wahre, echte. Und Gott sagt, das, was vor Menschen hoch ist, das, wo Menschen sagen, wow, bist du toll, ja, weil du fromm bist oder weil du religiös bist oder das und das und das. Gott sagt, wenn dein Herz nicht verändert ist und wenn es nicht von Herzen kommt, ist mir ein Greuel. Was vor Menschen hoch ist, ist ein Greuel vor mir. Und im Matthäus 6 möchte ich einen Abschnitt mit euch lesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es auch aufschlagen. Es sind ein paar Verse. Matthäus 6 ab Vers 1 spricht Jesus nochmal ganz klar. Und es geht genau um diesen Part, dass es nicht darum geht, von Menschen gesehen zu werden. Und er sagt in Matthäus 6, habt Acht, und er spricht es auch zu uns, ne? Nicht nur zu den religiösen Pharisäern von damals, sondern er sagt es zu uns. Manchmal sagen wir, ach, wir sind nicht religiös, aber ich glaube, wenn man genau hinguckt, in manchen Sachen erkennt man sich doch, dass man merkt, ups, da war eigentlich eine falsche Motivation in meinem Herzen gerade Dinge zu tun oder da hatte ich es doch drauf angesehen, dass mich jemand bemerkt. Also er spricht zu uns, Matthäus 6, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und hier sind genau diese Aspekte drin. Wir sehen, Jesus sagt, das, was du tust, tu es nicht, um von Menschen gesehen zu werden. Wenn du Dinge tust, wenn du sagst, oh, ich gebe Almosen und ich mache das öffentlich, damit jeder sieht, hier, guck mal, was für eine fromme Person ich bin und wie gutherzig ich bin und dass ich ein guter Mensch bin. Wenn wir so Dinge machen, damit wir öffentlichen Ruhm kriegen und Ehre bekommen, sagt Gott, dein Lohn ist dahin. Eigentlich hast du schon, dein Lohn ist einfach nur die Anerkennung von den Menschen, aber das ist etwas, was vergeht. Aber es hat nichts mit deinem Herzen zu tun. Gott sagt, das ist groß vor Menschen und mir ist es ein Gräuel. Du hast es nicht von Herzen getan. Und Gott sagt, guck, dass das, was du tust, dass du es nicht tust, weil Menschen das von dir erwarten oder weil Menschen dich dann ehren oder weil du anerkannt bist, sondern das, was du tust, und da kommen wir wieder zurück, Jesus ist der, der in dein Herz schaut, tu es aus deinem Herzen. Er sagt, und das Coole ist, er sagt, wenn du das tust, dann, was passiert dann? Dann heißt es, dann wird dein Vater, das, was du im Verborgenen tust, wenn du Almosen gibst, aber nicht um gesehen zu werden, dann sagt Gott, was wir hatten ganz am Anfang der Vers, du bist ein Gott, der mich sieht. Menschen sehen es nicht, du machst es nicht, um von Menschen anerkannt zu werden, aber Gott hat dich gesehen und Gott sieht dein Herz. Und ich glaube, die Dinge, die wir im Verborgenen tun, da prüft sich, was aus einem echten Herzen kommt. Weil wenn meine Motivation ist, gesehen zu werden, dann werde ich im Verborgenen die Dinge nämlich gar nicht tun. Aber das, was ich im Verborgenen tue, das ist das, was wirklich in meinem Herzen ist. Und das ist das, was Gott sieht. Und das darfst du wissen, wenn du ungesehen bist vor Menschen, ungelobt von Menschen oder vielleicht mal übersehen wurdest, du bist gesehen von Gott. Jesus sieht dich. Und darum geht's, um das, was aus dem echten Herzen kommt. Und er sagt, wenn du betest, dann genauso geh in deine Kammer. Das muss doch nicht jemand mitkriegen. Was ist Gebet? Gebet ist ein Gespräch mit Gott. Es geht darum, dass du dein Herz zu Gott gibst. Nicht, dass du zeigst, Leute, ich bin hier der große Beter. Das heißt Zwiegespräch mit Gott. Und Gott sagt, und dann hast du einen ewigen Lohn. Dann hast du auf Dinge gebaut, die du mit in die Ewigkeit nimmst. Die nicht vergehen. Kein menschliches Lob, das vergeht. Sondern das sind Dinge, die in Ewigkeit Bestand haben. Und dein Vater, und das darfst du immer wissen, er ist ein Gott, der dich sieht. Und dein Vater ist der, der ins Verborgene reinguckt, der in dein unsichtbares Ich guckt. Und er wird es dir vergelten. Das, was von Gott kommt, hat ewigen Bestand. Und ich habe gedacht, so als kleines Beispiel, stell dir vor, du machst einen Englischkurs. Also wir gehen davon aus, du sprichst überhaupt kein Englisch. Ja? Ist komplett neu für dich. Und du machst einen Englischkurs. Und du hast einen Tischnachbar neben dir, der hat genauso wenig Ahnung, keine Vorkenntnisse. Und der lernt auch Englisch zum ersten Mal. Und dann habt ihr vielleicht so das erste oder zweite Mal Seminar gehabt und dein Tischnachbar sagt, boah, du bist so gut in Englisch, ja, und lobt dich. Er wird es aus seiner Warte beurteilen, von seinem Blickpunkt, da wo er steht. Und man darf sich darüber freuen, aber was ist dieses Lob verglichen mit einem Lob von deinem Englischlehrer, der wirklich Englisch kann, vielleicht ist er Muttersprachler, und der weiß, wovon er spricht, also der beurteilen kann, ob du es kannst oder nicht. Versteht ihr diesen Vergleich? Der eine sagt, weil es aus seiner Warte sagt, sieht von seiner Sicht und von seinem Stand, ist es gut. Aber der Englischlehrer, der wirklich sich auskennt, er weiß, wovon er spricht. Und wenn er lobt, wiegt dieses Lob doch nochmal anders. Und mir geht es gar nicht darum, um zwei Menschen gegenüberzustellen. Es soll lediglich ein Beispiel sein, dass wir überlegen, was wiegt ein Lob von Menschen gegen ein Lob von Gott? Und ich sage nichts gegen Lob von Menschen, ist auch gut. Manchmal kommt es auch von Gott über einen Menschen. Aber ein Mensch wird oft aus seiner Warte und wonach? Nach dem, was er sieht. Ein Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Er guckt, was vor Augen ist. Er wird es aus seiner Sicht beurteilen. Aber wenn da der Schöpfer ist, wie der Englischlehrer, der weiß, wovon er spricht, weil er der Schöpfer ist, er hat dich gemacht, er kennt dich wirklich und er weiß, was in dir ist. Wenn er dich lobt, dann kannst du wissen, er weiß, wovon er spricht. Stimmt's? Und es ist so für uns einfach wichtig, dass wir sagen, Mensch, ich will nicht für Menschenlob leben. Das ist gut, wenn mich ein Mensch lobt, aber ich möchte mich nicht darüber definieren lassen. Ich möchte nicht abhängig sein von der Anerkennung und Beurteilung von Menschen. Und das ist nicht das, was mich ausmacht oder definiert, sondern das, was mich definiert, was mich bestimmt, wer mir sagt, was mir sagt, wer ich bin, das ist das, was Gott dir sagt. Und wir haben gelesen, dein Lob kommt nicht von Menschen, sondern es kommt von Gott. Und es ist wichtig, dass wir nicht auf diese Äußerlichkeiten uns danach trainieren, sondern dass wir nach dem gehen, was wirklich in unserem Innersten ist. Und Paulus sagt dazu, in 1. Korinther 4, Verse 3 bis 4, 1. Korinther 4, Verse 3 bis 4, schreibt Paulus, mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Und wisst ihr, da stecken drei Sachen drin. Paulus sagt einmal, ich werde nicht von euch beurteilt, auch nicht von einem menschlichen Gerichtstag. Nicht Menschen sind diejenigen, die uns beurteilen. Das gilt für uns. Nicht Menschen sind die, die dir sagen, wer du bist. Das ist das Erste, er sagt, nicht von außen. Und dann steht, ich tue es aber auch selbst nicht. Ich beurteile mich selbst nicht. Weil wir haben ja auch eine Wahrnehmung über uns selbst. Vielleicht sind wir stolz, dann denken wir zu hoch von uns. Vielleicht sind wir minderwertig, dann können wir nie uns selbst genug sein. Wir sind immer falsch, wir sind immer schlecht. Wir haben auch unsere Sicht. Und Paulus sagt, ich erlaube es mir nicht, mich selbst zu beurteilen. Also nicht andere beurteilen uns, nicht wir selbst beurteilen uns. Er sagt, der mich beurteilt und der wirklich weiß, wovon er spricht, weil er mich gemacht hat und in mein Innerstes guckt, das ist der Herr. Der Herr ist der dich beurteilt. Er ist der dich definiert. Er ist der dir sagt, wer du bist. Und es ist gut, er ist der dich sieht. Und er weiß wirklich, wovon er spricht. Und ich glaube, wenn wir uns das so überlegen, wie wichtig ist uns das, was Menschen über uns denken, ja, dann denken wir vielleicht gar nicht unbedingt nur an Freunde, was die über uns denken, oder Gleichgesinnte, was die über uns denken, sondern uns ist ja ganz oft wichtig, was denken denn Personen, die mir übergeordnet sind? Was denkt mein Chef von mir? Oder was denkt mein Lehrer in der Schule von mir? Oder was denkt mein geistlicher Leiter von mir? Oder was denken meine Eltern von mir, wenn ich Kind bin, wenn ich unmündig bin? Das ist noch mal was anderes und das ist für uns oft noch viel wichtiger. Was denken Menschen von uns, denen wir untergeordnet sind? Und da möchte ich einen Vers zu lesen aus Kolosser 3, Verse 22 bis 23. Kolosser 3, 22 bis 23. Hier steht, ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Jetzt könnte man denken, warum hast du den Vers rausgesucht? Hier sitzen keine Sklaven und keine Herren. Ich glaube, auf die heutige Sicht übertragen meint Sklave einfach ein Diener oder jemand, der einem anderen untergeordnet ist. Und dann gibt es jemanden, der dir, zum Beispiel dein Vorgesetzter auf der Arbeit, der dir übergeordnet ist und der dir in manchen Bereichen einfach sagt, was du tun sollst. Du hast einen Vertrag, du bist an Dinge gebunden und er kann dir auch Dinge sagen, die du tun sollst. Und hier heißt es, dass die Dinge, die wir tun, sollen wir nicht als Menschengefällige tun und als in Augendienerei. Was heißt das? Es geht nicht darum, dass ich nur denke, oh, ich muss dieser Person gefallen, ich muss alles tun, was sie erwartet und ich muss dieses Level an mich haben, sondern Gott sagt, das, was du für einen Menschen tust, tust so, als wenn du es für mich tust. Und das hat wieder was mit unserem Herzen zu tun. Dann ist die Frage, okay, ich glaube, es geht gar nicht nur um die Dinge, die wir tun, sondern wie wir sie tun. Tun wir sie mit unserem Herzen, tun wir sie mit dem Blick, was ich für einen Menschen tue, tue ich für Gott. Auch was ich für meinen Chef tue oder meinen Leiter tue oder meine Eltern tue, das tue ich für Gott. Und dann mag ja diese Frage aufkommen, ja, was ist denn, wenn jetzt jemand, der mir ein Vorgesetzter ist, wenn der einen Fehler macht oder ungerecht ist zu mir, dann muss ich mich doch wehren. Ja, kann ich mir nicht gefallen lassen. Nein, weil Gott sagt, du bist nicht derjenige, der sich selbst rechtfertigt, sondern ich rechtfertige dich. Und das ist eine ganz wichtige Sache für uns. Und ich glaube, dass Gott uns auch durch solche Schulen schickt, um unseren Charakter zu trainieren und zu gucken, unser Herz und unsere Nieren zu prüfen und zu erforschen. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es nicht, dass wir sagen, aus jedem Problem, wir müssen dieses Problem lösen. ich muss für mein Recht kämpfen, ich muss mein Recht ausüben, sondern das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe, sondern Gott sagt, was deine Aufgabe ist, ist, dass du in Verantwortung deinem Herzen gegenüber agierst und dass du guckst, was macht diese Ungerechtigkeit mit deinem Herzen? Gehen wir mal davon aus, dein Vorgesetzter ist wirklich ungerecht zu dir, ja? Oder jemand, eine andere Autorität in deinem Leben, hat was gemacht oder hat dich übersehen oder wie auch immer. Wie gehen wir damit um? Sorgen wir für unser Recht? Oder haben wir vielleicht schon mal gebetet und Gott diese Situation abgegeben? Und gesagt, okay, ich vertraue dir, Jesus, dass du für mein Recht sorgst. Das ist deine Aufgabe, das ist Gottes Aufgabe. Meine Aufgabe ist, über meinem Herzen zu wachen. Viel wichtiger für Gott. Gar nicht, dass diese Situation keine Ecken und Kanten hat und dass wir keine Probleme haben, sondern Gott sagt, ich gucke jetzt, was macht's mit deinem Herzen? Bist du in Unvergebenheit? Bist du in Anklage? Bist du in Bitterkeit? Was macht's mit deinem Herzen? Das ist das, was vor Gott zählt. Das ist das, was für uns wichtig ist. Was machen Situationen mit unserem Herzen? Und das ist, wo wir immer wieder durch die Bibel aufgefordert werden, mehr als alles, was du sonst bewahrst, behüte dein Herz. Und wir können, die Voraussetzung, unser Herz zu behüten, ist nicht, dass wir keinen Problemen begegnen. Sondern gerade wenn wir Situationen begegnen, die für uns herausfordernd sind, oder wo wir denken, Mensch, da hat mich jemand übersehen, mein Vorgesetzter war ungerecht zu mir, gibt auch Situationen, wo wir das ansprechen dürfen, aber da können wir Gott fragen. Ich bin nicht diejenige, dessen Aufgabe es ist, für mein Recht zu sorgen, sondern meine Aufgabe ist zu gucken, ist mein Herz in Vergebung? Ist mein Herz, kann ich trotzdem die Person, die mir Unrecht tut, kann ich sie lieben? Und das ist etwas, wo dein Charakter wächst, wo deine Liebe wächst, wo dein Herz wächst. Und das ist, worauf Jesus schaut und was vor ihm wichtig ist. Und lasst uns nicht denken, wir müssen das perfekte Leben haben, in dem wir keine Herausforderungen oder keine Probleme haben oder keiner darf mir irgendwas tun. Sondern es geht darum, was macht's mit meinem Herzen? Und Gott ist derjenige, der für dein Recht sorgt. Und wisst ihr was, selbst wenn sich das vielleicht ein bisschen rauszögert, habe ich gedacht, wenn wir das mal bewusst anschauen, können wir doch diese Situation nehmen und sagen, okay, dann dient mir diese Situation jetzt, dass ich in der Liebe wachse. Diese Situation nehme ich jetzt, dass sie mir dient, dass mein Charakter geschliffen wird, dass die Seitentriebe abgeschnitten werden, dass ich Jesus ähnlicher werde und dass mein Charakter veredelt wird. Irgendwie dachte ich an Veredelung des Charakters und dabei ist mir eingefallen, ihr kennt bestimmt diese, man spricht von der Veredelung von Reben. Habt ihr schon mal gehört? Irgendwie kam mir das, ich wusste nicht genau, was es ist. Ich habe gelesen mal und was ich dazu gefunden habe, ist total interessant. Weil ich glaube, dass es ein Bild ist, was für uns auch spricht, für unseren Charakter. Wie wird unser Charakter veredelt? Wie wird denn eine Rebe veredelt? Weiß es jemand von euch? Also was ich gefunden habe, ist, dass man einen dicken Ast genommen hat von der Rebe und dass man sie durchbohrt. Das heißt, man hat etwas ausgehöhlt, man durchbohrt diesen Ast und dann steckt man etwas von dem Edeltrieb, von der Edelgattung, die man haben möchte, in dieses Durchbohrte rein. Es wird durchgesteckt und dann verwächst sich das miteinander. Und ich habe gedacht, ja, das kann ich mir gut vorstellen. So ist es, das ist ein gutes Bild für die Veredelung von unserem Charakter. Dass auch dieses Durchbohrtwerden, ja, manchmal fühlt sich unsere Seele auch durchbohrt an. Kennt ihr das? In manchen Situationen, die man sich nicht so freiwillig wählen würde, wo man nicht unbedingt sich sucht, reinzukommen, wo du vielleicht herausgefordert bist oder wo es darum geht, dass dein Charakter geschliffen wird, fühlen wir uns auch, also ich kenne es, fühlt man sich manchmal, wie wenn man durchbohrt wird. Und dann habe ich gedacht, durchbohrt bedeutet ja auch, wenn man was aushöhlt, dass was anderes reingesteckt werden kann, heißt es, da muss ja was rauskommen, stimmt's? Wenn ich einen Ast durchbohre, dann hole ich ja was von dem Ast raus. Ich habe gedacht, so ist es doch mit uns auch. Wir werden manchmal durchbohrt, damit, wenn wir sagen Ja zu diesem Prozess, dann ist es, dass wir sagen, okay, es darf was aus meinem Inneren, an was eigengemacht ist und was nicht wohlgefällig ist vor Gott, das darf rausgebohrt werden aus mir. Und es ist manchmal mit Schmerzen verbunden oder mit Wunden, ja, oder mit unangenehmen Gefühlen. Aber das Tolle ist, wenn wir das uns vorstellen wie bei der Rebe, dann kommt das von dieser Edelgattung rein, die Edelrebe, dann kommt es gefüllt, also wir werden gefüllt mit Jesus und mit seinem Charakter und mit seinem Wesen. Und was passiert dann wie bei der Rebe? Dann heißt es verwächst sich. Ist das nicht cool? Ich habe gedacht, wow, das, da geht es nicht darum, oh, jetzt muss ich was tun, jetzt muss ich gucken, wie ich heiliger sein kann oder wie ich muss irgendwas machen, damit mein Charakter veredelt wird, sondern der wird veredelt durch diese Verwachsung mit Jesus Christus. Dadurch, dass wir sagen, ich mache Raum in mir, es darf aus mir was rausgebohrt werden, dass es gefüllt wird mit dem Wesen Jesu und das verwächst sich mit mir. Hört sich das gut an? Ich finde, es hört sich gut an. Und das ist, und ich glaube, das bedeutet auch eins werden, diese Verwachsung. Das bedeutet eins werden mit Jesus. Und ich glaube, wenn wir Situationen, die uns nicht so schmecken, wenn wir sie mit diesen Augen sehen, ey, wow, da wird mein Charakter veredelt, dann kann es sogar einen Geschmack haben, in Herausforderungen zu stehen. Oder wir wissen, okay, wir gehen da durch, weil mein Charakter wird veredelt. Und das ist, worauf Jesus guckt. Er guckt nicht auf das Äußere, sondern er schaut in dein Herz. Und er guckt, wie gehst du mit Situationen um? Wir haben gelesen, Jesus ist der, der Herz und Nieren prüft. Er schaut, wie gehst du mit Sachen um? Wie gehst du mit Menschen um, die dich nicht sehen, die dir Unrecht tun? Kannst du sie trotzdem lieben? Kannst du Gott vertrauen, dass er dein Recht ausführt? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, unser Ziel sollte nie sein, keinen Konflikt zu haben, damit, ja, das, mein Ziel ist, keinen Konflikt zu haben und dass alles in Ordnung ist. Das ist nicht das Ziel. Sondern unser Ziel sollte sein, wenn ein Konflikt kommt, damit so umzugehen, dass ich sage, ich mache dir Raum, Jesus, dass du meinen Charakter veredeln darfst und dass ich wachse in der Liebe. Das sollte das Ziel sein, in jeder Situation zu sagen, ich liebe und ich segne. Und manchmal denkt man ja vielleicht, wenn man jetzt unter einer Autorität steht, ja, was ist, wenn jetzt mein Chef Dinge von mir verlangt, die unfair sind oder die wir nicht so gerne machen wollen oder wo wir denken, ja, jetzt muss ich das machen, ich bin gezwungen. Ja? Oder irgendeine Autorität in deinem Leben. Jemand sagt dir was, tu das. Und du denkst, ja, jetzt bin ich ja unfrei, ich muss das ja tun. Und nein, du bist nicht unfrei, weil Freiheit hat was mit deinem Herzen zu tun. Da geht es um eine innere Freiheit. Und wisst ihr, was ich mir gedacht habe? Selbst wenn jemand dir sagen würde, tu das, und er fragt dich nicht dabei, dann bist du trotzdem immer noch die Person, die entscheiden kann, dann tue ich es halt freiwillig. Ich soll es tun, oder bei deinem Chef, du hast einen Vertrag, du bist an Dinge gebunden, er sagt, du musst das tun. Du denkst, oh, bin ich unfrei. Aber du kannst dich ja einfach entscheiden, diese Sache, die von dir verlangt wird, einfach freiwillig zu tun. Und wie die Bibel gesagt hat, was du für einen Menschen tust, tust für Gott. Das kann dir niemand nehmen. Diese Freiheit kann dir niemand nehmen. Dass du sagst, was mir gesagt wurde, okay, ich tue das und ich tue es für Gott. Und da kommt hervor, was in unserem Herzen ist. Und Gott sagt, alles, was du einem Menschen tust, tust für Gott. Und wir sind dann frei, wenn wir in dem Willen Gottes sind, wenn wir unter seiner Autorität sind. Und wisst ihr, es ist eine göttliche Ordnung, dass Gott uns Autoritäten gesetzt hat im Leben. Weil bei Autorität denkt man ja, in unserer Gesellschaft oft, es ist oft mit negativen Dingen verbunden, weil man an Macht denkt, an Herrschaft denkt, an Unterdrückung denkt. Aber das, was Gott meint, ist, dass eine Autorität uns gesetzt ist zum Schutz. Eltern sind eine Autorität für ihre Kinder zum Schutz. Leiter sind Autoritäten, die uns zum Schutz sind. Ja, also das ist, so denkt Gott und das ist, was Gott uns gibt, es ist ein Schutz. Und das Gute ist, zu wissen, selbst wenn ich unter einer Autorität bin, egal wo, ja, ob es ein geistlicher Leiter ist, ob es meine Eltern sind, ob es mein Chef ist, ob es mein Lehrer ist, selbst wenn eine Autorität mit mir nicht richtig umgehen würde, weiß ich doch eins, erstens, ich darf mein Herz bewahren und zweitens, weiß ich immer, dass Jesus die Autorität ist, die über jeder Autorität ist. Also wenn du ein Kind bist und du stehst unter der Autorität von deinen Eltern, dann kannst du eins wissen, über dieser Autorität steht Gott. Und wenn du auf der Arbeit bist und dein Chef ist eine Autorität über dir, egal ob er Fehler macht und sich falsch verhält oder richtig verhält, du weißt eins, über dieser Autorität steht Gott als Autorität und du bist in seiner Hand. Du bist nicht abhängig von Menschen, sondern du bist in seiner Hand. Und das ist etwas, wenn ich mir das vorstelle, dann weiß ich, ja, wir sind wirklich frei, weil wir sind doch abhängig von Gott. Und Gott ist in der Lage, auch der Autorität, die über dir steht, deinem Lehrer, deinem Chef, deinem Leiter, deinen Eltern, ihr Herz zu korrigieren oder sie in die richtige Richtung zu leiten. Oder wenn dein Chef was von dir verlangt, was nicht in Ordnung ist. Gott ist in der Lage, dieses Herz zu verändern. Und das ist eine Autorität, der ich vertraue. Und das ist uns zum Schutz. Und wie komme ich da drauf, dass Gott die Autorität ist über jede Autorität, steht in der Bibel. In Epheser 1, Verse 21 bis 22. Epheser 1, 21 bis 22 steht, und hier ist die Rede über Christus. Und dann steht, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er, also Gott der Vater, seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Also die Bibel versichert uns, dass Jesus die Autorität ist über jeder Gewalt, jeder Herrschaft, jeder Macht, jedem Namen, jeder Autorität. Und dann sagt er, und er ist das Haupt über alles. Und unter diesem Haupt kannst du dich sicher fühlen. Unter diesem Haupt kannst du dich sicher fühlen. Und wenn wir auch Autoritäten gehorchen, wie die Bibel sagt, weißt du, was du dann tust? Dann gehorchst du Gott. Weil alles, was du dem Menschen tust, tust du Gott. Und diesen Blick müssen wir haben. Nicht auf die Menschen dabei gucken, sondern auf Gott. Wisse, dass das, was du tust für die Menschen, wenn du das mit der Haltung machst, ich tue es für Gott, dann hast du den Blick auf Gott. Und ich habe gedacht, wenn ich jemand bin, der selbst Sachen immer in die Hand nimmt oder der versucht, Ungerechtigkeiten selbst zu lösen, dann verpasse ich ein Wunder. Weil ich kann ja die Situation auch einfach Gott geben und mal gespannt sein, wie Gott es löst. Oder? Dann wird es göttlich gelöst. Anders als mit menschlichen Mitteln. Und ich glaube, wenn wir Dinge selbst in die Hand nehmen, verpassen wir ganz oft Wunder, die Gott angefangen hat und dabei ist und so gerne tun möchte. Also ich möchte lieber ein Wunder erleben, als etwas selbst in die Hand zu nehmen, weil es wird nie dasselbe Resultat haben. Psalm 28, Vers 7. Psalm 28, Vers 7 steht, der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir ist geholfen worden. Daher frohlockt mein Herz und ich will ihn preisen mit meinem Lied. Ich finde den Vers so schön. Ich habe gedacht, oh, ich glaube, ich mache mir eine Karte und hänge die an meine Wand. Ich habe auf Gott vertraut und dann sagt die Bibel, und er hat mir geholfen. Ich habe auf Gott vertraut. Ich kann doch Dinge einfach an Gott abgeben, nicht abhängig sein, dass ein Mensch mit mir richtig umgeht, dass ich zum Wohlgefallen von einem Mensch bin, dass ich so bin, wie er sagt, dass ich sein soll, sondern ich kann Gott vertrauen, egal in welcher Situation ich bin, dass er es lenkt. Und dann heißt es, weil ich auf Gott vertraut habe, ist mir geholfen worden. Also Gott gibt dir diese Zusage, wenn du Dinge an mich gibst, ich helfe dir. Und was wir tun, den Menschen, das tun wir für Gott. Jeremia 17, Vers 5, das ist der letzte Bibelvers für heute. Ab Vers 5, Jeremia 17, ab Vers 5 steht, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Nicht sehen, dass Gutes kommt. Das ist auch ein Vers, den habe ich schon ganz oft gelesen, aber ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob ich jemals bei dem allerletzten Teil von diesem Vers stehen geblieben bin. Nicht sehen, dass Gutes kommt, war mir irgendwie neu. Ich gedacht, ist aber klar, wenn unser Blick nur auf Menschen gerichtet ist und die Bibel sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von wem? Kommt von Gott, dem Vater. Aber wenn ich nur auf das gucke, Menschen zu gefallen und dem zu dienen und so zu sein, wie Menschen sagen, wie ich bin und nicht auf Gott schaue, dann verpasse ich das, was er mir an Gutem geben will. Jede gute Gabe kommt von Gott. Von Gott kommen die guten Dinge. Und wenn ich auf Menschen fixiert bin, verpasse ich das Gute, was Gott für mich hat. Und ich verpasse die Hilfe, wie wir gerade gelesen haben. Mein Herz hat auf Gott vertraut und mir ist geholfen worden. Und ich habe gedacht, ich will niemand sein, der das Gute verpasst. Ich will nicht auf Menschen fixiert sein. Ich möchte Menschen lieben, aber sie bestimmen mich nicht und sie beurteilen mich nicht. Sie sagen mir nicht, wer ich bin, sondern das ist Gott alleine. Und ich möchte auf ihn fixiert sein und für ihn leben und nicht von dem Ruhm und der Anerkennung von Menschen abhängig sein, sondern ich möchte vor Gott stehen, auf ihn vertrauen, wissen, dass er es ist, der mir hilft und wissen, dass er es ist, der Gutes mir gibt. Gott ist dabei, der ist schon auf dem Weg, Gutes dir zu geben. Und die Frage ist, holst du es dir ab? Guckst du auf Menschen oder guckst du auf Gott? Hol dir das Gute ab, das Gott hat für dich. Und es ist mir wichtig, dass ich glaube, das ist das, was Gott heute uns einfach mitgeben will, dass er uns daran erinnert, dass er sagt, hey, guck nicht auf Äußerlichkeiten, schau nicht auf das, was Menschen denken, wollen, sagen, beurteilen. beurteile du dich auch selbst nicht, sondern der dich beurteilt, ist der Herr. Er ist wirklich der Herzenskenner und er ist wie dieser Englischlehrer, er ist vom Fach, weil er hat dich gemacht. Er weiß, wovon er spricht. Und lass dich beurteilen darüber, was Gott sagt, wer du bist. Und mach Dinge in deinem Herzen fest. Wenn du in Ungerechtigkeiten stehst oder irgendwelche Dinge, die nicht passen, geh damit zu Gott und bewahr dein Herz. Bewahr dein Herz. Darum geht's. Dass wir gucken, was macht's mit meinem Herzen. Dass wir nicht zulassen, dass wir in Unvergebenheit sind oder Anklage, sondern dass wir sagen, okay, eine Herausforderung, dann kann mein Charakter veredelt werden und ich kann in der Liebe wachsen. Erlaubst du das, Gott, dass du durchbohrt wirst und er dich füllt mit seinem und du verwächst mit ihm? Unsere Lösung ist nicht, keine Konflikte zu haben, sondern in einem Konflikt stehend unser Herz zu bewahren und auf Jesus zu schauen. Und ich glaube, dass es wichtig ist für uns, dass wir das wissen, was wir auch für Menschen tun, das tun wir für Gott. Amen.